Vor einigen Tagen hat das EU-Parlament zum dritten Mal bereits der Kommission die sogenannte Chat-Kontrolle verwehrt. Nicht zufrieden mit diesem Entscheid war der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz. Er hat eine nationale Lösung angekündigt. Gilt der Vorrang des EU-Rechts nur, wenn es dem Apparat dient, aber nicht, wenn es um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger geht? Darüber spreche ich gleich mit dem Rechtsanwalt Michael Moser. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Deutsch und Deutlich, lieber Michael Moser. Wir haben uns heute ein großes Thema, ein umfangreiches Thema vorgenommen, nämlich etwas den Zustand der Europäischen Union. Und zwar wollen wir etwas der Frage nachgehen, wie es eigentlich um das Recht in diesem Laden steht. Aufhänger, ich habe es bereits in der Anmoderation gesagt, war diese Frage dieser Chat-Kontrollen. Das EU-Parlament hat, ich glaube, zum dritten Mal jetzt bereits Nein gesagt. Die wollen das nicht. Also, wenn meine Frau deiner Frau irgendwie ein Kuchenrezept schickt, dann soll Frau von der Leyen das nicht lesen können.
Auch wenn es ein besonders exzellentes Rezept ist, mit Sicherheit.
Ja, das wäre bestimmt so. Da können wir mal die Probe aufs Exempel machen. Aber auf jeden Fall hat das Parlament gesagt, nein, gibt es nicht. Frau von der Leyen ließ nicht locker, das hat mehrmals probiert. Und jetzt nicht zufrieden mit diesem Entscheid ist offenbar euer Bundeskanzler Friedrich Merz. Und der sagt, ja, dann mache ich eben eine nationale Lösung. Mhm. Und jetzt als Schweizer bin ich da etwas stutzig, denn wir hatten eine sehr intensive Diskussion vor ein paar Jahren. Was gilt eigentlich hier in der Schweiz? Ist es unser nationales Recht oder ist es das internationale Recht, das sogenannte Völkerrecht? Und da alle unsere Gelehrten, die es natürlich in die EU zieht, die haben gesagt, nein, das Völkerrecht, das ist das alleinselig machende Recht. Und jetzt sieht es so aus, also wenn man da etwas anders haben will, kann man das einfach machen. Das ist vielleicht auch noch drum interessant, wegen diesen bilateralen Abkommen, bilaterale 3 wird das jetzt genannt, früher Rahmenabkommen, institutionelles Abkommen, hat ja verschiedene Namen gehabt. Und da geht es natürlich auch um die Frage, ja, welches Recht geht es nun vor? Aber hat uns jetzt Friedrich Merz einen Königsweg aufgezeigt, dass er sagt, ja, wenn mir nicht passt, was in Brüssel passiert, dann mache ich einfach meinen Sonderweg und ich weiß schon, was gut ist für meine Leute.
Also Vorsicht erstmal vor Verträgen, die in wohlgekleidete Titel ummäntelt werden. Da ist meistens was anderes drin. Man nennt das Mogelpackung. Also Bilaterale 3 ist, ich glaube, da sind wir uns so einig, ist ein Unterwerfungsvertrag, weil die EU vorhat, sich die Schweiz als letztes verbliebenes Filetstück in der geografischen Mitte Westeuropas einfach unter den Nagel zu reißen. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Ne, Königsweg, die Frage ist, wohin führt der Weg? Aus meiner Sicht führt der Weg tief in den dunklen Wald hinein. Friedrich Merz versucht, einen Ausnahmetatbestand für sich nutzbar zu machen, weil dieser Artikel 15 dieser E-Privacy-Richtlinie vorsieht, dass man unter gewissen Voraussetzungen nationale Regelungen vornehmen kann. Zum Beispiel, wenn es überhaupt nicht anders geht, zum Zwecke der nationalen Sicherheit. Ich habe bisher noch keine Begründung gehört, die dahin deutet, dass es unbedingt notwendig ist, dass wir eine Massenüberwachung von Telekommunikation zwischen den Bürgern bräuchten.
Gut, aber die Ausspionierung der Bürger wird natürlich seit 9/11 ohnehin so begründet. Man sagt, man müsse das Briefgeheimnis, Postgeheimnis, alles muss man kontrollieren. Selbst was für Bücher sind in Bibliotheken ausleihen und so weiter, wird kontrolliert. Aber, ich meine, es geht ja noch tiefer. Was hat denn die nationale Sicherheit eigentlich zu gewährleisten, wenn nicht die Rechte und Freiheiten der Bürger? Ich meine, Freiheit hat ja keinen Selbstzweck, sonst haben wir wieder der Dürrenmatt einmal ausgeführt hat in der Schweiz die Sicherheit eines Gefängnisses und jeder will einfach der Wärter sein, ist aber gleichzeitig auch Insasse. Ja, das ist ein, philosophisch eine interessante Frage, kann man sich lange darüber unterhalten. Aber ich meine, ein Staat hat ja einen Zweck. Also bei uns steht im Zweckartikel der Schutz der Rechte und Freiheiten des Schweizer Volkes. Mhm. Und in Deutschland ergibt sich ja ganz ähnliches selbstverständlich aus dem Grundgesetz. Und auch die EU muss ja irgendwie für die Bürger einen Vorteil haben. Und welcher wäre das? Nur, dass sie ohne Pass über die Grenze können.
Ja, und dass sie eine einheitliche Währung haben, wobei das ist ja nicht unbedingt ein Vorteil. Nein, ich sehe diesen Vorteil, wie du zu Recht sagst, nicht, weil die EU hat mit ihrem rechtlichen Kanon einen sogenannten Anwendungsvorrang vor dem nationalen Recht. Das heißt, immer dann, wenn die EU etwas regelt, was sie harmonisiert haben will, dann muss sich der nationale Gesetzgeber an das europäische Recht orientieren. Beispiel Datenschutzgrundverordnung. Ja, solche Dinge sind unmittelbar zwingendes Recht innerhalb der gesamten Europäischen Union. Jetzt ist diese E-Privacy-Richtlinie eine Richtlinie, das heißt, die muss zunächst mal umgesetzt werden in nationales Recht, das hat der Gesetzgeber auch gemacht. Da kamen dann so sinnvolle Dinge raus wie die Cookie-Regel, dass wenn du eine Internetseite aufrufst, dass der Anbieter dich auf irgendwelche Speicherungen hinweisen muss, was ständig nervig ist, weil du irgendwas anklicken musst, was der dann über dein Kommunikationsverhalten speichert. Das ist das eine. Das andere ist aber tatsächlich, und das ist schon ausgeurteilt, der Europäische Gerichtshof hat das schon mehrfach entschieden, die anlasslose Massenspeicherung von Kommunikationsdaten ist unionsrechtswidrig. Und Friedrich Merz versucht durch die Hintertüre, ja, jetzt das auf den nationalen Gesetzgeber zu übertragen, und ich wage die Prognose, das wird ihm spätestens in Straßburg um die Ohren fliegen.
Okay, das wäre ja eigentlich insofern noch beruhigend. Das würde ja heißen, dass das funktioniert, weil eine nationale Regelung könnte man in Straßburg wieder anfechten, hingegen eine EU-Regelung ja nicht, weil die EU ja selbst nicht Mitglied ist im Europarat. Das wurde ja dezidiert abgelehnt. Die EU hat gesagt, nein, wir anerkennen keine fremden Richter. So interessant, die Schweiz soll das nicht dürfen. Aber die EU hat gesagt, nein, wir haben unser eigenes Gericht. Es kann nicht sein, dass wir unsere Richter in Luxemburg quasi desavouieren und denen die Richter in Straßburg vor die Nase stellen. Also insofern wäre das schon noch interessant, wenn Deutschland das macht, ob dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das gutheißen würde oder nicht. Aber ich will noch ganz, eigentlich viel, viel trivialer noch. Ich meine, die EU hat ja seit ein paar Jahren auch eine Grundrechtscharta. Oder wir haben zwar schon die UNO, wir haben die EMRK und so weiter, und die EU wollte da nicht irgendwie so nackt dastehen. Mhm. Und dann hat man auch ein paar kluge Juristen damit beauftragt, so eine Charta zu erstellen. Da war auch der Roman Herzog hat da maßgebend mitgearbeitet daran. Zum Beispiel gerade, was dort drin steht über die Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit. Hochinteressant, übrigens sehr, sehr knapp formuliert, ausgezeichnet finde ich das, obwohl es von der EU ist, weil ich bin nicht gerade als großer Freund der EU bekannt. Aber jetzt haben wir diesen Standard EU. Mhm. Und obwohl es um die Rechte und Freiheiten der Bevölkerung geht, sollen die Staaten jetzt ausgerechnet hier einen Sonderzug fahren können. Ich meine, es gibt ja ganz viele nebensächliche Fragen, irgendwelche technischen Geschichten, da kann man sagen, ja, kann jedes Land so machen, wie es will. Aber hier geht es um eine zentrale Frage der persönlichen Freiheit. Mhm. Da müsste es doch so sein, dass die EU Mindeststandards vorschreibt. Also in der Schweiz beispielsweise ist es so, dass die Kantone das Recht haben, über den Schutz, den die Bundesverfassung garantiert, hinauszugehen. Sie dürfen ihn aber nicht unterschreiten. Mhm. Ich glaube, in Deutschland gibt es sowas Ähnliches. Aber was da jetzt abgeht, finde ich im höchsten Maße beunruhigend.
Ja, aber das gilt eben nicht im Verhältnis zur EU. weil die EU nicht ein, ja, wie soll man sagen, nicht ein, ein Oberrecht ist gegenüber dem Grundgesetz, sondern nur da, wo es, wo europäische Grundrechte betroffen sind, gibt es einen Anwendungsvorrang. Ja, wenn, wenn nationale Normen gegen, gegen europäische Normen verstoßen, dann dürfen die nationalen Gerichte diese Normen nicht anwenden oder müssen dem Europäischen Gerichtshof zur Auslegung vorlegen. Also es ist nur ein sogenannter Anwendungsvorrang. Und das resultiert aus dem Verhältnis, dass es eben kein Bundesstaat ist. Also die EU ist kein einheitliches Staatengebilde, sondern es ist nur ein, ja, ein Staatenverbund, in dem die, in dem die Mitgliedstaaten ihre nationale Souveränität behalten haben.
Und deswegen ja, aber, das ist, ja, aber da, wird, da werden wir natürlich schon sehr spitzfindig, meines Erachtens. Die EU hat ja damals von der EG zur EU den Wandel vollzogen. Sie will eine Union sein. Und solche Fragen müssen doch dann eigentlich zuerst mal geklärt sein. Ich meine, wir haben ja auch dieses Subsidiaritätsprinzip in der EU, das aber nicht funktioniert. Ich meine, in der Schweiz haben wir ein Subsidiaritätsprinzip, das einfacher nicht sein könnte. Das sollten eigentlich sogar Bundesräte begreifen. Also wenn es nicht in der Bundesverfassung steht, dass der Bund zuständig ist, sind die Kantone zuständig. Völlig sauber. In der EU haben wir offenbar einfach einen großen Salat und niemand weiß, einfach der zuerst etwas behauptet, der ist dann der Sieger, oder wie sieht das aus?
Das ist etwas, in dem Moment, wo man auf europäischer Ebene auf die Idee käme, man müsste eine Regelung harmonisieren. Und das ist eigentlich der politische Kampfbegriff aus Europa. Wir brauchen eine Harmonisierung des Rechts, dann wird eine Richtlinie aufgesetzt und die Mitgliedstaaten müssen die dann umsetzen.
Das ist, aber das genau ist, das haben Sie doch versucht. Genau das haben Sie doch versucht mit der Chat-Kontrolle. Sie wollten eine solche Richtlinie und das Parlament hat gesagt Nein und hat doch damit auch EU-Recht gesetzt.
Ja, gesetzt. Also da kommen wir nochmal. Jetzt möchte ich einmal auf den Zirkel reiten, damit wir das Problem umfassen können. Das ist ja auch ein Dilemma in der Europäischen Union, weil die Gesetzgebungsinitiative geht ja nur von der Kommission aus. Das Parlament kann ja nur durch ein negatives Votum ein Vorhaben stoppen. Aber das Parlament selber hat kein Initiativrecht. Das ist ja nochmal ein anderes Problem. Nein, ich glaube, das Problem bei dieser Chat-Kontrolle ist, diese E-Privacy-Richtlinie gilt ja weiterhin. Gestoppt wurde jetzt ja nur diese sogenannte freiwillige Chat-Kontrolle, die zeitlich begrenzt war, und jetzt hat eben das Parlament gesagt, nein, wir wollen die nicht fortsetzen. Und Herr Merz sagt aber, ich finde die irgendwie so prickelnd, weil ich will unbedingt wissen, dass meine Geheimdienste alles wissen, eben von den Kochrezepten oder Backrezepten, die da ausgetauscht werden zwischen Deutschland und der Schweiz. Da könnten ja auch irgendwie Backzutaten für eine große Bombe drinstecken oder was auch immer. Keine Ahnung, was in den Köpfen vorgeht, Claudio. Das Problem ist, glaube ich, wir müssen es, und wir sind dabei, es auf eine Metaebene zu heben. Die Metaebene lautet für mich Einschränkung der individuellen Freiheiten. Und darin sind sich augenscheinlich die Politiker, die in der EU am Ruder sind, fast alle einig, mit wenigen Ausnahmen. Ja? Frau Meloni weiß nicht ganz, aber Viktor Orban zum Beispiel. Es gibt relativ wenige Politiker, die sich noch an diesen Grundkonsens halten, der da lautet, eine Verbindung von freien Völkern. Ja, dieser Gedanke eines freien Staatsvolkes, wie du vorher sagtest, auch amerikanische Verfassung, ist eine ganz andere Denkweise, was ich als Politiker, als Staatsführung für ein Verhältnis habe zu meiner Bevölkerung. Das ist in Deutschland ein ganz anderes, weil in der deutschen DNA, meine persönliche Meinung, ganz tief eingebrannt ist eine Mischung zwischen Heinrich Mann, der Untertan, und Max Frisch, Biedermann und die Brandstifter. Und das versuchen diese Politiker zu kodifizieren und damit auch im Wesentlichen jeden Widerstand im Keim zu ersticken.
Jetzt aber, die EU spricht ja auch immer von den demokratischen Werten, die sie verteidigen will und so weiter. Und jetzt vergessen wir mal das mit unserer Demokratie, das was eigentlich sowieso Unsinn ist, sondern einfach Demokratie im Sinne von Volksherrschaft. Die unsere Politiker, unsere Regierenden und Minister und so weiter haben ja nur die Macht, die das Volk ihnen zugesteht. Und wenn schon, wäre es doch Aufgabe des Volkes zu kontrollieren, was seine Politiker so treiben. Mhm. Aber jetzt haben wir also einen Kipppunkt. Hier haben wir meines Erachtens wirklich mal einen Kipppunkt, wo plötzlich die Regierenden anfangen, das Volk zu kontrollieren. Und dann haben wir keine Demokratie mehr. Kommt hinzu, dass sich ausgerechnet Frau von der Leyen standhaft weigert, ihre eigenen Chat-Protokolle offenzulegen. Ich meine, sie hat das als Wehrministerin in Deutschland nicht getan. Und in der EU, ich meine, wir reden da nicht einfach von Peanuts, was sie für Pizzas bestellt hat, sondern sie hat Milliardenverträge mit den Pharmaanbietern ausgehandelt über Corona. Sie ließ sich die Kompetenz geben, oder? Es dürfe da keinen Impfnationalismus geben und anderen Unsinn, was da behauptet wurde. Sie hat das an sich genommen, in einer außergewöhnlichen Situation, kann man sagen. Und nun plötzlich soll da gar nicht kontrolliert werden können. Also sie selber verweigert genau diese Kontrolle, die sie von anderen will. Also sie will wissen, was du und ich, was wir uns schreiben. Mhm. Aber wir dürfen nicht wissen, was in ihren WhatsApp-Nachrichten da mit dem Herrn Burla drinsteht. Das ist doch einfach unerträglich. Und warum was ist das für ein System, wo man mit so etwas durchkommt? Also mit Demokratie hat das meines Erachtens nichts mehr zu tun. Und ich kann nur hoffen, dass die Schweiz sich diesem Gebilde niemals annähert.
Du beschreibst einen Widerspruch, der ganz einfach gegriffen werden kann mit dem Satz, vor dem Gesetz sind alle gleich, und dann kommt aber, manche sind gleicher. Und dieses, dass sie gleicher sind, das nimmt zum Beispiel jetzt eine Frau von der Leyen für sich in Anspruch. Das ist, egal ob das ein Vertrag ist mit Heckler und Koch, wo es um die Beschaffung von Sturmgewehren für die Armee geht, oder ob es um die um ihre Chatkontrolle geht, was mit Albert Burla gelaufen ist. Das sind Dinge, die im Rechtsempfinden der Bevölkerung nicht zusammenpassen. Das gibt ein Störgefühl. Und dieses Störgefühl hast du vollkommen richtig beschrieben, denn was eben in der Europäischen Union nicht funktioniert, was auch in Deutschland nicht funktioniert, ist genau diese Kontrolle. Das Volk kontrolliert die Politik. Das funktioniert nicht, weil es die Rechtsordnung nicht vorsieht. Also das Problem ist ein grundsätzliches. Das Volk übt seine demokratische Macht aus durch Wahlen und Abstimmungen. So steht es im Grundgesetz.
Genau.
Es gibt aber keine Abstimmungen auf Bundesebene. Es gibt nur Wahlen. Das heißt, im Endeffekt bist du beschränkt auf alle 4 Jahre diesen Bundestag zu wählen. Und dann sitzen da 630 Abgeordnete, die im Endeffekt sich dann gemütlich in den Bundestag auf die Ledersessel zurückziehen können und sagen können, was das Volk jetzt sagt, kann mir für die nächsten 3,5 Jahre völlig egal sein, weil frühestens in 3,5 Jahren beginne ich mit meinem nächsten Wahlkampf und dann erzähle ich irgendwelche wohlklingenden Geschichten, damit ich wieder gewählt werde. So läuft das politische Prinzip in Deutschland. Eine Kontrolle durch das Volk findet faktisch nicht statt, weil es nicht vorgesehen ist. Es gibt keine Volksinitiativen auf nationaler Ebene, es gibt keine Referenden auf nationaler Ebene, gibt es alles nicht. Das heißt, dieser politische Betrieb ist wie eine Insel der Glückseligen, und nur ab und zu mal, wenn sie bei der Gesetzgebung einen Fehler machen, kann es sein, dass dann aus dem Parlament heraus, von der Opposition oder eventuell von betroffenen Bürgern, dann das Bundesverfassungsgericht angerufen wird und dann darüber, über die richterliche Kontrolle von außen, ein gewisser Einhalt geboten wird. Aber ansonsten können die fuhrwerken, wie sie wollen. Und wenn du sagst, die Europäische Union, nochmal dazu, weil das war der Ausgangspunkt, die Europäische Union ist ja auch einmal gestartet als Friedensprojekt. Ja,
die hat sogar den Friedensnobelpreis erhalten.
Ja, den sollten sie aus meiner Sicht zurückgeben, weil der ist völlig unverdient.
Aber Jetzt noch, einfach noch mal ganz einfach. Was hat denn der Bürger davon, wenn er sehen muss, ja, die EU schützt meine Rechte gar nicht? Also in der Schweiz beispielsweise hatten wir eben diese Diskussion, war gesagt, nein, wir müssen da, dieser Internationalismus ist deshalb nötig, weil unsere Grund- und Freiheitsrechte so besser geschützt werden. Wir haben während Corona gesehen, dass dem nicht so ist. Mhm. Und wir sehen jetzt, einfach mit Blick auf Deutschland, dass dem nicht so ist, dass eine nationale Regierung, wenn sie die Rechte und Freiheiten des Volkes einschränken will, dass sie das offenbar tun kann. Sie macht das. Und also mit Blick auf unsere bilateralen Abkommen, also eben auf das, dieses berühmte bilaterale 3, schwant mir da Grauenhaftes.
Ja, zu Recht schwant dir Grauenhaftes, weil du hast eine du hast dann eine Mischung zwischen all den negativen Effekten, die du vorher beschrieben hast. Du hast im Konfliktfall, also wenn die Schweiz sagt, ja, wir müssen aber nach nationalem Recht ein Thema in die Abstimmung bringen zum Volk, was aber in Europa schon beschlossen ist. Und aufgrund des Anwendungsprinzips muss die Schweiz dann europäisches Recht umsetzen. Dann sagt ihr, ja, aber wir müssen das Volk befragen dazu, weil das sieht unsere Verfassung vor. Dann sagt dir Brüssel, ja, du darfst dein Volk schon fragen, aber wenn das falsche Ergebnis rauskommt, dann wirst du bestraft.
Also du sprichst jetzt auf diese sogenannten Ausgleichmaßnahmen an, was natürlich nichts anderes sind als Sanktionen. Mhm. Also ich meine, eben Ausgleich, muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Also wenn jetzt zum Beispiel die Schweiz sich weigert, eine Steuererhöhung mitzutragen, mhm, und die eine Steuererhöhung, die für den Rest Europas gilt, also Frau von der Leyen will ja die Steuerkompetenz haben europaweit. Angenommen, die Schweiz sagt nein. Dann wäre also eine solche Ausgleichsmaßnahme beispielsweise, dass wir trotzdem so viel zahlen müssten, als hätten wir diese Steuer trotzdem eingeführt. Stimmt
so,
das?
So ist es, ganz genau. Weil der Schadensersatz läuft nach dem Prinzip der Naturalrestitution. Und dann heißt es, der Geschädigte muss so stehen, wie er stünde, wenn das schädigende Ereignis nicht eingetreten wäre.
Und es gibt also tatsächlich Leute in der Schweiz, die einen solchen Vertrag unterzeichnet haben.
Nein, man kann sich von außen.
Man kann es gar nicht fassen, nein, wie absurd das ist.
Man kann sich nur wundern, wenn man sich überlegt, und Schweizer Geschichte kennst du viel besser als ich, aber wenn ich mir überlege, was die Schweiz gekämpft hat für ihren neutralen Status, für ihre Eigenständigkeit. Und das wird jetzt ohne erkennbare Not in die Tonne getreten. Ja? Es ist wirklich so, wenn du dir die Landkarte von Westeuropa, ich habe es am Eingang gesagt, die Landkarte von Westeuropa anguckst, da hast du in der Mitte auch wirklich so richtig schön in der Form, die Schweiz so richtig in der Form eines wunderbaren Filetstücks. Ja? Und dann kommt da die lange Hand von Frau von der Leyen und die sagt, dieses Filet, das will ich jetzt haben. Und die Schweizer sagen, nimm mich, ich unterwerfe mich.
Moment ist es nicht die ganze Schweiz, sondern nur die Bundesrat und wahrscheinlich eine Parlamentsmehrheit. Aber wir werden dann sehen, wie das Volk entscheiden wird. Auf jeden Fall, lieber Michael, das war eine überaus spannende Diskussion. Ich glaube, für dieses Thema sind wir jetzt eigentlich fast durch. Es wird hoffentlich wieder eine Gelegenheit geben, wo wir uns etwas mit EU-Recht auseinandersetzen können. Spannend bleibt das jedenfalls und das Thema wird uns auch erhalten bleiben. Also vielen herzlichen Dank, dass du zu mir gekommen bist.
Gerne wieder. Danke dir.